Hallo und herzlich willkommen zum vierten Podcast der Comic Invasion Berlin. In dieser Sendung haben wir zu Gast Claire Webster. Claire ist franco-amerikanische Künstlerin in Berlin und macht momentan hauptsächlich autobiografische Webcomics und Zines. Ich bin Carlos und bei mir ist Lara. Hallo Lara.
Hallo.
Und hallo Claire.
Hallo.
Wie immer am Anfang haben wir jetzt erstmal die Neuigkeiten und News zu der Comic Invasion für euch. Und da steht heute alles im Lichte der Satellite-Events.
Genau. Der Contest ist heute am Montag, am Erscheinungstag dieses Podcasts, ist der letzte Tag für die Abgabe. Also wenn ihr ganz schnell seid, dann schafft ihr das vielleicht noch. Ansonsten ist der Wettbewerb vorbei und genauso sieht es mit den Anmeldungen für die Tische aus, ne?
Genau, die Tische sind mittlerweile, die Anmeldung ist abgelaufen, beziehungsweise sind alle voll. Demnächst werden dann die Bestätigungen rausgeschickt und dann gibt es bestimmt auch in Kürze eine Art Programm, wer alles da ist.
Und deswegen können wir jetzt ein bisschen über die Satellite-Events reden. Das ist ja alles auch noch im Fluss und im Planen, deswegen können wir da jetzt noch nicht so feste Daten nennen, aber wir wollen einfach schon mal ein bisschen erzählen, was es da so geben wird.
Genau, also zum Beispiel ist eine Veranstaltung der Schweizerische Robinson, Comics für die Wand von Alex Baladi.
Dann gibt es So Close, Far Away, eine Comic-Reportage mit Vortrag von Augusto Paim. Meet George, a 43-year-old homeless man from Porto Alegre, Brasil. Das findet dann bei Renate statt.
Und dann haben wir noch natürlich die Release-Party von Beton Nummer 6 und außerdem noch eine Lesung, fast wie zu Hause. Comic-Lesung und Gespräch mit Autorin Carolina Czusewska. Mit viel Witz und Charme erzählt Carolina in ihrem Debüt von ihrer Herkunft und zeigt, dass Identität unabhängig von jeglicher Nationalität die Familie selbst ist.
Dann gibt es einen Vortrag von Verena Maser. Gibt es lesbische Manga? Und das findet statt im Schwulenmuseum.
Und dann gibt es noch einen Skizzenspaziergang im Wedding. Und im April gibt es nochmal was zu der Graphic Novel Hemispheres, die letztes Jahr schon Wellen geschlagen hat. Und dieses Mal präsentiert die Graphic Novel zwei neue Formate für das Hemisphere-Universum. Ein Format davon ist ein 6x6 Magazin. Bei diesem Live-Format haben Speaker insgesamt 6 Minuten Zeit für ein selbstgewähltes Thema zu den Bereichen Lebensqualität, Design, Zukunft und soziales Unternehmertum zu sprechen. Das passiert dann in der Galerie Lemo Art Berlin und
Genau, und damit haben wir jetzt erstmal ein paar Satellite-Events angeteasert und in den nächsten Sendungen erfahrt ihr dann noch mehr darüber. Und jetzt kommen wir zu unserem Gast, Claire Webster. Fangen wir doch mal direkt mit deinem Künstler-Pseudonym Clary Kine an. Was hat's denn damit auf sich? Wo kommt das her?
Das ist eigentlich, also kurz gesagt, das ist ein Spitzname, was ich für mich selber in 2007 erfunden habe. Und ich habe es dann auch gleich als Künstlername verwendet für meinen Blog auf Blogspot. Und ist es dann auch geblieben. Und mittlerweile ist es auch so, dass, also es wird auch als Spitzname von manchen meiner Freunde auch verwendet.
Wo kommt es her? Hat das irgendeine Bedeutung? Du bist ja auch, du sprichst ja auch irgendwie 30 Sprachen oder sowas.
Nur 4 oder 5. Ja, ist eigentlich ziemlich kompliziert zu erklären, wo das herkommt. Es gibt mehrere Gründe, aber eins davon war halt, dass ich hatte das Gefühl, es klang so nach einer Moleküle. Und jemand hatte auch gesagt, ja, so das ist irgendwie so auch etwas, was abhängig machen kann. Und ich fand das auch interessant als Erklärung.
Du machst einen ziemlich regelmäßigen oder zumindest ziemlich häufig erscheinenden Webcomic, ne?
Also ich veröffentliche Comics auf meinem Blog jeden Dienstag. Das ist ziemlich regelmäßig, ja. Also das mache ich schon seit, mehr als einem Jahr echt regelmäßig. Und das liegt auch daran, dass ich seit 1,5 Jahren vielleicht eine Patreon-Kampagne habe. Und es ist auch jetzt damit verbunden, dass wenn ich einen Comic poste, dass Leute dann auch Geld dafür gleich spenden. Also pro Comic gibt es dann ungefähr so $47, die als Spende zugesagt werden gerade.
Das ist ja schon ziemlich cool.
Es ist extrem cool. Es ist die zuverlässigste Einnahmequelle, die ich gerade habe. Und ich denke, viele Comic-Zeichner würden das auch sagen. Und wir sind auch extrem dankbar dafür, dass es Patreon gibt.
Das heißt, du bist nebenher machst du noch andere Dinge? Also du bist nicht hauptberuflich Comiczeichnerin?
Ja, also ich habe immer so mir schon den Kopf darüber zerbrochen, als ich jünger war. Also was heißt es, also, was, also wenn man einen Hauptberuf hat, was ist man vom Beruf? Und mittlerweile ist es so, dass ich auch selbstständig bin, sondern auch in anderen Bereichen. Also ich bin auch Übersetzerin und mache so Content Management und Projektmanagement und so Krams. Aber da, also das Kerngeschäft ist eigentlich also Comiczeichnen und Illustrationen. Aber ich mache gerne auch die anderen Sachen dabei und insgesamt ist es so, dass sie, wenn man sie alle zusammentut, ist es schon eine ziemlich gute Einnahmequelle und ich mache Sachen, die mir Spaß machen.
Ja, und jetzt machst du ja nicht einfach irgendwie funny Cartoons oder irgendeine fortlaufende Geschichte, sondern du machst ja autobiografische Sachen. Zumindest ist das, was ich von dir kenne, hauptsächlich alles autobiografisch. Machst du auch noch andere Sachen, bevor wir darauf eingehen?
Ich mache neulich auch Sachen, die nicht rein autobiografisch sind. Also ich bin damit also in Comics, in Webcomics eingestiegen eigentlich, weil so meine Vorbilder meistens autobiografisch Comics machen oder gemacht haben. Und aber seit ich zum Fanzine Beton in Berlin beitrage, sind es immer also eigentlich so Figuren, die ich erfunden habe, die dann so ihre eigenen Geschichten haben.
Was waren denn deine Vorbilder?
Also für die autobiografischen Sachen war meine Vorbilder, also als ich das entdeckt habe, waren es vor allem Erica Mowen und Natalie Norgate. Also beide sind, also Natalie Norgate arbeitet nicht mehr dort, aber also wohnt jetzt mittlerweile woanders. Aber die beiden waren im Periscope Studio in Portland und da gibt es auch mittlerweile auch so mehrere Comic-Sascha, die ich auch also sehr gut finde. Und ja, also halt das Comic Dar von Erica Mowen war sehr beeinflussend für mich. Und das macht sie mittlerweile nicht mehr, macht Ojoy Sextoy, das deutlich es extrem erfolgreich geworden ist. Genau, aber ich habe mich ganz am Anfang für ihre Comics interessiert, die sehr, sehr persönlich und sehr, ja, emotional waren, fand ich.
Okay, bevor wir weiter über deine Arbeiten reden, lass uns ein bisschen über dich reden. Wo kommst du her? Was ist so dein Background?
Ich bin in Frankreich geboren und auch groß geworden. Und meine Eltern sind beide aus den USA und haben auch eine Zeit in Schweden gelebt. Und ich wohne seit 2010 in Berlin. Genau. Und zur Frage, wo ich herkomme, wie gesagt, also das ist dann... Also
wo aus Frankreich? Wo aus Frankreich kommst du her?
Ich würde sagen aus Lyon, also da habe ich die meiste Zeit in meinem Leben verbracht, so als Kind und dann auch wieder an der Uni.
Gab es dann da auch so amerikanischen Einfluss? Hast du da auch eine Weile gelebt? Oder ich versuche mir gerade vorzustellen, was so deine kulturelle, wie heißt denn das?
Sozialisation
ist, genau.
Naja, also sozialisiert wurde ich schon in Frankreich, also in der Schule. Also es war halt so, dass wir zu Hause immer Englisch geredet haben, aber alles andere war dann auch Französisch. Genau, und also zur Frage also Staatsangehörigkeit, ich habe auch dann die Staatsangehörigkeit in Frankreich beantragt, als ich dann die beantragen durfte. Und sehe mich mittlerweile, also Leute fragen oft danach, also ob man das eine oder das andere ist, aber ich sage, ich bin das eine und ich bin das andere. Und das, also genau, das wendet sich auch an andere Sachen in meinem Leben an.
Wie bist du denn zum Thema Comics gekommen? Und dadurch, dass du so unterschiedliche Einflüsse hattest, würdest du sagen, welche Comic-Kulturkreis hat dich am meisten beeinflusst?
Also... Ja, die Einflüsse, also es hat sich immer so geändert, so nach dem Alter so ungefähr. Also es gab verschiedene Perioden in meinem Leben und da kamen die Einflüsse aus einer anderen Ecke. Und ich habe Comics eigentlich entdeckt, als ich sehr klein war. Wir waren in Kalifornien im Urlaub und ich habe dann Calvin und Hobbes entdeckt und fand es super, ja genau, ich fand es super und das ist einfach klasse und das werde ich auch so nachmachen. Das habe ich dann auch nachgemacht, ziemlich lange und habe dann irgendwie damit aufgehört und habe dann nur geschrieben. Also ich habe immer sehr gerne geschrieben und als ich dann im Gymnasium war, habe ich dann so den Manga Fruits Basket entdeckt, aus irgendeinem Grund. Also ich ging halt nach dem Gymnasium oft so in einen Buchladen, die FNAC heißt das, also so ein Multimedia-Kette in Frankreich. Und habe dann immer wieder dort Mangas gelesen. Und dann, als ich an der Uni war, gab es dann diese erste Welle von Blog BD, also Comic-Blogs in Frankreich. Und da habe ich zum Beispiel mal gedacht, okay, das würde ich eigentlich sehr gerne machen. Und als ich dann im Master war, habe ich dann eben die Arbeit von Erica Mowen und von Natalie Norgate entdeckt. Und das war dann der Punkt, wo ich mir dachte, ja, das will ich eigentlich machen und das mache ich auch. Dann kam ich nach Berlin und habe mit meinem Comic angefangen. Genau.
Was war es, was dich da so fasziniert hat?
In dem Fall also von Erica Mohn und Natalie Norigat. Das waren, ich war eigentlich im Master und es war auch so eine Zeit, wo ich in einer neuen Stadt war und jeder fragt sich halt, wie es dann weitergeht und was man aus seinem Leben machen will. Und ich war so Mitte 20 und es sind auch so Fragen, also du denkst, du wirst sie ewig haben und wirst dich ewig fragen, ja, was mache ich aus meinem Leben so? Und die haben auch ihre Comics angefangen zu einer Zeit. Also Natalie Norigat hat Between Gears gezeichnet, das habe ich im Internet gelesen. Und es war ihr letztes Jahr an der Uni in den USA. Und bei Erica Mohn hat sie irgendwie ihr Comic ziemlich lange gezeichnet. Und ich bin dann so eingestiegen, als sie schon angefangen hat, so das beruflich machen zu können. Es war auch so ein Wandel.
Das ist ja schon ein bisschen witzig, weil ich meine, wenn man jetzt Frankreich hört, dann würden vielleicht die meisten eher denken, dass der erste Bezugspunkt zu Comics irgendwas Franko-Belgisches war. Und wenn das bei dir jetzt überkam, liest du sowas auch oder hast du sowas mal eine Zeit lang gelesen?
Nee, das war eigentlich auch ein Einstiegspunkt, aber das kam nach Calvin und Hobbes, als ich dann auch, ich habe auch Asterix und Spirou gelesen, da war ich mal, als ich klein war in den Ferien, waren wir mal in so einem Ort, wo es dann ziemlich viele Comics gab und die habe ich dann auch, also eigentlich sehr, sehr gerne gelesen, also vor allem die Spirou-Alben von Tom Jarry fand ich extrem gut und vermisse die sehr, aber genau.
Und dann bist du nach Berlin gekommen, was hat dich denn nach Berlin getrieben?
Es ist eine gute Frage, weil ich darüber ein siebenseitiges Comic letztes Jahr abgeschlossen habe und ich mag es gerne, dass ich Leuten sagen kann, weil ich, also dadurch, dass ich jetzt in einem Land groß geworden bin, wo meine Eltern nicht geboren sind und so, gibt es dann immer wieder so die gleichen Fragen, ne? Also wo kommst du her und was ist deine Lieblingssprache und sag mal was auf dieser Sprache. Und aber jetzt darf ich sagen, hey, du hast mir diese Frage gestellt und ich kann dir jetzt sagen, es gibt einen Comic dafür, dann muss ich die Frage nicht mehr beantworten. Genau. Aber ich kann es auch ganz kurz zusammenfassen. Also ich habe vor allem ein Praktikum hier in Berlin gemacht, also das war so der Anlass sozusagen. Aber ich wollte eigentlich ziemlich lange einfach Berlin, also ich hatte Berlin schon entdeckt und fand es auch sehr interessant und dachte, irgendwann mal komme ich nach Berlin. Und als ich dann tatsächlich hier hingekommen bin, war der Praktikum so ein Anlass, hier Zeit zu haben und irgendwie so ein bisschen so auszuprobieren. Und am Ende des Masters war dann auch so die Frage, weil wegen meinem Master bin ich sehr viel umgezogen. Da habe ich mich dann auch gefragt, okay, wo werde ich dann nachher wohnen? Und ja, also irgendwann hat sich dann Berlin so ergeben und das sind mittlerweile schon 6 Jahre her.
Ja, und jetzt machst du sehr autobiografische Sachen. Das ist ja sicherlich nochmal was ganz anderes, als wenn man fiktive Geschichten erzählt. Inwiefern würdest du sagen, ist das schwieriger oder einfacher? Und wie siehst du das generell, so dieses autobiografische Geschichten erzählen?
Also das, was ich mittlerweile festgestellt habe mit diesen Comics, die ich dann für Beton mache, ist, dass es eigentlich schon ein paar Sachen extrem leichter sind, wenn man autobiografisches schreibt, weil im Grunde beschreibst du eine Szene, die schon da war. Du weißt, wer was gesagt hat und wann und wie. Und kannst dann so daraus so vierseitiges Comic machen, also vier Panel zeichnen und fertig. Und wenn du dann eine Geschichte eigentlich erfunden willst, musst du dann auch gucken, okay, wie funktioniert das? Weil mit autobiografischem kannst du gucken, okay, das war gerade lustig und ich kann das nochmal ein bisschen so umstrukturieren oder so umsetzen, dass es auch auf Papier auch so gut aussieht und so. Aber wenn du eine Geschichte frei erfindest, dann musst du auch so andere Sachen finden, wo es dann für Leute auch witzig oder unterhaltsam ist und nicht einfach so sagen, ja, das war lustig, was ich gerade gesagt habe.
Du hast vorhin erzählt, dass Sachen sehr positiv aufgenommen werden, aber gibt es auch den Fall, dass Sachen negativ dann aufgenommen werden, wenn Menschen sich zum Beispiel nicht gut dargestellt fühlen oder sowas in der Richtung?
Meinst du jetzt von Personen? Nee, niemals. Bisher nicht, nee. Der Großteil meiner Comics, also abgesehen von Master of Survival, wo dann auch so Leute vorkommen, also die dann auch so mit dabei waren oder so, ja, das sind zum Großteil Comics, wo eigentlich nur ich vorkomme. Und da habe ich eigentlich schon ein Problem mit mir selbst, wo ich denke, okay, ja, wie willst du das denn so darstellen? Nee, aber ansonsten, nee, die Leute, die sonst drin sind, ich frage auch jedes Mal, also ist es okay für dich, wenn du so drin vorkommst und so? Und jedes Mal ist es so, nee, also finde ich super, cool, ich bin in einem Comic und so weiter. Okay.
Du erzählst ja sicherlich ganz viele Sachen auch nicht. Aber wie suchst du dir da die Sachen aus, die du erzählen möchtest?
Also ich nenne es eigentlich so ein Gut-Feeling. Also das ist auch die Sache, die mir jetzt bei Erica Mohn sehr stark beeindruckt hat. weil so all die Reaktionen, die ich auf ihre Comics hatte, war so diese Reaktion von, ja, so fühle ich mich auch oder so habe ich mich auch gefühlt oder Alter, es gibt jetzt jemanden, der auch so genau die gleiche Sache so erlebt hat wie ich oder also jemand drückt das aus, was ich gerade empfinde so und wenn ich dann das Gefühl habe, dass ich etwas ausdrücken will in meinem Comic, geht es oft darum, dass ich mir denke, okay, das war jetzt gerade etwas, was ich ausdrücken möchte. Und auch wenn es sehr persönlich zu sein scheint, ist es auch irgendwie so, ich finde es auch trotzdem wertvoll, das zu machen. Nur dadurch, dass Leute dann sagen können, ja, genau so habe ich mich auch gefühlt und vielen Dank. Also wenn Leute dann auf mich zukommen und sagen, hey Mann, das war so gut, vielen Dank und so, dann bin ich so, ah, cool, es war doch nicht so. Also es war vielleicht unfassbar traurig, aber es ist auf jeden Fall irgendwie wichtig für jemanden gewesen.
Und du hast ja jetzt schon gesagt, die Geschichte, wie du nach Berlin gekommen bist, hast du schon komplett erzählt. Dein Zyklus, wie das, das ist Master of Survival und der ist jetzt abgeschlossen. Wie geht's dann weiter?
Ja, wie gesagt, also ich habe Master of Survival letztes Jahr abgeschlossen und es war mein erster Comic. Und also das war mein erster längerer Comic, also der also mehr als ein Blog-Eintrag war. Also mit dem Comic selbst habe ich erstmal keine Pläne. Ich dachte, vielleicht mache ich irgendwann mal so ein Sammelband daraus, aber dann muss man echt A, Geld und B, Zeit dafür finden. Und es ist auch, also ich meine, wenn ich jemanden finde, der das verlegen will, könnte man vielleicht drüber reden. Andererseits, also es gibt zum Teil Seiten drin, die ich 2010 gezeichnet habe und ich finde auch in den letzten zwei Jahren, hat sich mein Stil dann deutlich geändert bzw. verbessert. Und wenn ich mir jetzt angucke, weil ich 2010 gezeichnet habe, ich meine, das war auch mein erstes Projekt und das diente halt dazu, dass ich Comics übe und gucke, was ich daraus machen kann. Aber ich muss nicht unbedingt dann auch gleich wieder Geld dafür ausgeben, dass Leute sehen, wie ich furchtbar Menschen gestaltet habe oder beziehungsweise, keine Ahnung, die Anatomie ist komplett falsch und so. Also ich meine, es ist trotzdem so eine Geschichte, die Leute berührt, also Leute kaufen es gerne auf Festivals und so, aber ich denke, es könnte auch ruhig erstmal nur als Zine-Format bleiben und dann, ja, mal gucken. Die Comics, die ich gerade so verschiedenen Sachen beitrage, sind gerade so also fiktive Comics und es ist auch erstmal eine Zeit, wo ich gucke, wie ich die machen kann und wie sie aussehen können und aber ich hatte mir auch vorgenommen, zum Beispiel letztes Jahr hatte ich mir so als Ziel mehr oder weniger im Kopf gehabt, okay, bis Ende des Jahres werde ich das fertig haben und dafür dachte ich mir, okay, da wo ich jetzt gerade auch so dann so selbstständig arbeite, muss ich dann auch gucken, dass das Geld aus anderen Quellen auch reinkommt und muss auch Sachen priorisieren können und dachte, okay, dieses Jahr tue ich mir jetzt keine riesen Deadline an, also wegen eigenem Comics, sondern nehme mir einfach ein bisschen so die Zeit zu gucken, was ich machen will. Und auch für Beton sowieso mache ich erstmal weiter mit fiktiven Comics, die eigentlich, da kommen immer so Figuren vor, die ich mehr oder weniger ziemlich lange im Kopf hatte, weil ich hatte schon an der Uni so ein längeres Projekt im Kopf gehabt, auch in einer fiktiven Stadt, die aber so dann so ein paar Städten ähnlich sind, wo ich gewohnt habe. Und mit dann so mit Figuren, die ich dann schon seit der Uni irgendwie so im Kopf laufen habe und nutze gerade so also die Comics, die fiktive Comics, die ich gerade mache, sind halt so Übungen, um zu gucken, wie gehe ich mit den Figuren um und was ist ihre Hintergrundgeschichte und so weiter.
Jetzt ist es ja so, dass du ja jetzt sowohl deine Comics schreibst als auch zeichnest. Häufig ist es ja dann doch gerade in größeren Produktionen so, dass man das aufteilt. Also käme es für dich auch in Frage, Stories anderer Menschen zu zeichnen? Oder hättest du damit irgendwie Schwierigkeiten, weil es eben nicht deine eigenen Geschichten sind?
Also wenn ich jetzt die Arbeit aufteilen würde, würde ich eigentlich vielleicht lieber das Schreiben für jemand anderes machen, als das Zeichnen. Nur weil, also wie gesagt, also Zeit läuft, also wir sind mittlerweile schon so Anfang März 2016, das ist ziemlich krass und ich merke schon, wie lange ich brauche halt, um überhaupt Sachen für mich zu zeichnen und wie frustriert, also ich meine, vielen Comic-Künstler geht es jetzt auch so, also dass man sagt, ja, dass man frustriert daran ist, dass man mit seinen eigenen Sachen nicht vorankommt, weil es eben so lange dauert und dann liest man halt so deine Seite in 30 Sekunden und das war's dann schon. Und ich kann mir schwer vorstellen, also es müsste dann ein sehr gutes Projekt sein, sehr interessant sein für mich und ich müsste mich auch dafür begeistern können und die Zusammenarbeit müsste auch Sinn machen. Ich meine, ich habe schon so mit Jan zusammengearbeitet, wo wir gerade eine Geschichte erfinden, die ich dann umsetzen werde, aber das ist irgendwie so unsere Geschichte, das ist unsere Zusammenarbeit. Und wenn ich jetzt mir Zeit für jemanden seine Geschichte nehmen würde, wie gesagt, das müsste dann Sinn machen, weil es ist dann eben Zeit, die ich dann für meine eigenen Sachen nicht habe und irgendwann bin ich dann 40 und habe ich hab dann nicht geschafft, was ich machen wollte. Was auch nicht schlimm ist, bloß Zeit läuft so.
Welche Bedeutung haben denn Comic-Festivals oder Comic-Cons allgemein für dich? Machst du sowas gerne oder ist es ein notwendiges Übel? Genau.
Also ich mache eigentlich sowas extrem gerne. Also ich mache das nicht extrem oft, weil es auch wahnsinnig, also es macht einem wahnsinnig müde nachher, weil du bist dann 2 Tage oder einen Tag, also den ganzen Tag so on, wie wir so also unter Englischsprachigen sagen. Da musst du, da sprichst du Leute an den ganzen Tag und redest auch mit Leuten und es ist super. Das gleicht irgendwie so dann die Tätigkeit aus, wo du eigentlich so mit, wenn du Comics machst, vor allem deinen eigenen Comics, sitzt du meistens oft, also wenn nicht buchstäblich alleine, bist du dann trotzdem irgendwie so in deinem eigenen Kopf und machst deine eigenen Sachen. Und wenn du auf Cons bist, hast du erstens so den, kannst erstens so Leute sehen, die deine Comics lesen und feststellen, ach ja, das sind nicht nur so Buchstaben und kleine Bilder im Internet, die sagen, hey, ich habe es gemacht, sondern sind auch Menschen. Und du lernst auch so andere Leute kennen, die auch in dem Bereich arbeiten und ihr könnt auch, also ich vernetze mich sehr gerne mit Leuten, also ich war auf Thought Bubble letztes Jahr und es war sehr cool, irgendwie so mit anderen Leuten zu reden und auch mit anderen Künstlern und einfach so gucken, ja, also wir machen es alle und es klappt irgendwie mehr oder weniger für uns alle und es tut einfach gut, so in dieser Stimmung zu sein, wo du merkst, ja, also es macht doch, also es hat doch einen Sinn und ja, Finde ich super.
Ist auch ein bisschen so dieser Community-Gedanke, oder? Also zwischen Zeichnern und Zeichnerinnen und Autoren und Autorinnen sich ein bisschen so gegenseitig auch Mut zuzusprechen und auszutauschen, ist, glaube ich, ganz cool, ja. Ja, und du bist auch bei der Comic Invasion am Start und hast da einen Tisch, oder?
Ja, das würde ich hoffen. Also ich habe den Tisch beantragt.
Ich glaube, die Chancen stehen ganz gut.
Genau, ja, ich bin auf der Comic Invasion jetzt... Das wäre mein 3. Jahr schon, genau, und ja, das ist eigentlich, gehört auch zu meinem Lieblingstermin im Frühling, ehrlich gesagt, in Berlin, weil das ist halt, weil der Frühling kommt überhaupt in Berlin, jeder Berliner freut sich, oh, guck mal, die Sonne geht nach 5 Uhr unter, das ist der Wahnsinn, es ist ein bisschen wärmer vielleicht und, ja, und da kommt jeder so aus seiner Ecke raus und trifft sich dann. Und das ist auch so ein super Festival für die Szene, ganz einfach.
Also ich stelle mir das auch sehr, sehr anstrengend vor. Ist das richtig Arbeit für dich? Nimmst du das wirklich als Arbeit wahr oder ist das, macht das auch richtig Spaß?
Ja, das ist richtig harte Arbeit, die auch richtig Spaß macht. Also die beiden schließen sich nicht gegenseitig aus, genau. Meine Freundin wissen mittlerweile, wenn ich dann ein Festival gemacht habe, bin ich dann erstmal 2 bis 3 Tage nicht zu erreichen, weil das ist eben so harte Arbeit und ich habe auch einen Comic drüber gezeichnet letztes Jahr über die Comic Invasion und wie was für eine Uhrzeit gibt, weil wenn du auf einem Festival bist, ist die Zeit nicht mehr wie im echten Leben, sondern es gibt eine Uhrzeit, wo du aufbaust, also für mich zumindest gibt es eine Uhrzeit, wo du aufbaust und dann eine Zeit, wo du versuchst Essen zu holen, kannst aber nicht, weil auf einmal so 10 Leute von deinem Tisch stehen und dann bleibst du erstmal da eine Stunde und dann gehst du eine Stunde wieder, also eine Stunde später was essen kaufen, trinkst dann nochmal einen Kaffee, holst dir dann noch ein Bier und dann um 19 Uhr bist du dann, also ich bin dann immer völlig fertig um 19 Uhr und will nur nach Hause und bei der Comic Invasion kann ich einfach nach Hause gehen, das ist super und dann am nächsten Tag wiederkommen, genau. Und ich habe mir auch zum Beispiel so, ich habe so ein Ritual, wo ich mir immer so Maisbrot am Tag davor backe, weil das hält ziemlich lange, macht ziemlich satt und weil du kannst ja nie wissen, in der Tat, wann du essen kannst. Und das habe ich auch bei der Thought Bubble erfahren, also jede, oder es ist eigentlich überall so, wenn du jede Minute, wo du dann weg von deinem Tisch bist, ist auch eine Minute, wo die Chancen, wo du etwas verkaufen kannst, auf 0 gehen. Es sei denn, du hast einen Kumpel, der wahnsinnig gut Fisch verkaufen kann. Genau, aber das heißt auch, also dadurch, dass du anwesend bist, dass Leute dich ansprechen können, dass sie dich sehen und sehen, du hast das gemacht, das trägt dann auch dazu bei, dass sie dann also deine Sachen lesen wollen und dann so deine Arbeit unterstützen wollen. Und deswegen, also musst du dann immer gucken, dass du eigentlich nicht ewig lang bist oder dass du einfach davon ausgehen kannst, dass du das Geld gerade nicht brauchst.
Okay. Haben wir noch irgendwas Wichtiges vergessen?
Hast du noch was Wichtiges, was du ankündigen möchtest oder irgendwie, was dir wichtig wäre? Möchtest du jemanden grüßen?
Deine Message an die Welt.
Hi, Mom. Ja, keine Ahnung. Ich habe eine ganze Liste eigentlich, habe ich nicht vorbereitet. ich wollte halt so meinen Comic-Stammtisch am Panel abgrüßen eigentlich. Das ist ein englischsprachiger Comic-Stammtisch, der jeden... Also bei Renate gibt es einen Stammtisch am ersten Montag und dann die Woche davor, am letzten Mittwoch in der Woche, gibt es dann immer beim St. Oberholz gerade einen internationalen Comic-Stammtisch, sagen wir mal so, also sowohl englisch als auch deutschsprachig, was auch immer, wo man sich einfach trifft und Comics vorbeibringt und auch seine Skizzen heften und sich dann darüber austauschen kann. Genau.
Okay, gut, dann sehen wir uns spätestens auf der Comic Invasion und im Website clarikind.com und alle Links wie immer auf der Website. Dann können wir jetzt nochmal kurz auf Events hinweisen, die wir schon hatten in den letzten Sendungen. Aber damit ihr da vielleicht auch noch hinkommt, wenn ihr es noch nicht geschafft habt.
Kleiner Reminder für euch, zum Beispiel... Der Verlag Reprodukt feiert seinen 25. Geburtstag und hatte einige Veranstaltungen am Start, bis zum 18. Juni dann die große Geburtstagsfeier stattfindet.
Genau, und dann gibt es weiterhin noch die Ausstellung Super Queeros im Schwulen Museum und das ist weiterhin sehr sehenswert. Und das war's für heute und ihr hört uns wieder im nächsten Podcast zur Comic Invasion. In 2 Wochen.
Bis dahin, ciao.
Bis dann.